Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz, ganz speziellen Gast. Es gibt ja diesen Podcast schon über 5 Jahre und dieser Gast hat lange auf sich warten lassen. Ich habe mir vor über 2 Jahren jetzt ein neues Equipment gekauft und der einzige Grund, warum ich dieses deutlich teurere Equipment mir besorgt habe, war, dass man dort auch vor Ort Interviews führen kann. Und es gibt eigentlich nur einen einzigen Gast, für den es in Frage kommt und das ist meine Ehefrau, die Judith Zefferer. Ich habe mir damals vor 2,5 Jahren schon gedacht, ja, das brauche ich, das muss ich mir besorgen. Irgendwann mal werde ich es schaffen, sie zu interviewen und es ist soweit. Ja, genau. Ja, und das heißt, heute ist meine Frau da. Wir werden nicht darüber reden, wie wir unsere Paarkonflikte ausleben. Das wäre auch ein spannendes Thema. Sie lacht. Es wäre auch spannend, sondern wir werden über Kindererziehung reden. Wir werden darüber sprechen, wie auch dort schon das Thema Selbstständigkeit, Selbstbeeinflussung ein unglaublich zentrales ist. Aber vor allem auch, wie sie das managt und auch welche Scheitererlebnisse zu tollen Erfolgserlebnissen geführt haben. Herzlich willkommen, liebe Judith.
Hallo.
Ja, du hast ja, wir beide haben 2 wunderbare Jungs, die auch 2 Krätzen sein können. Ja, also der Aaron.
Warum will ich das nicht formulieren?
Der Aaron ist jetzt 27 Monate, der Elron ist jetzt 8 Monate. Und bevor wir da reingehen, was du jetzt da alles machst und wie das gut gelingt, lass uns mal vielleicht ein bisschen die Charaktere beschreiben und was am Anfang nicht so gut gelungen ist. Wie nimmst denn du den Aaron und den Elron wahr?
Ja, man, vielleicht zuallererst, also für mich ist das immer, würde das sehr gerne trennen von dem eben, wie sind die Kinder? Also es ist ja einfach so, wie ich sie in dem Miteinander mit mir, mit uns wahrnehme. Also für mich ist das nie so eine Zuschreibung irgendwie, das ist jetzt sein Charakter, sondern einfach so erlebe ich ihn im gemeinsamen Miteinander. Also so, genau, könnte ja sein, dass er in einer anderen Familie mit einer anderen Mama anders wäre. Aber so wie ich ihn erlebe, ist er ein sehr temperamentvolles Kind, also der Ältere jetzt. Und ja, es ist ein Hineinwachsen, ein Lernen, ein irgendwie sich hineinentwickeln in diese neue Rolle als Mama. Und da sind sicher die ersten Kinder immer die mutigsten, die Pioniere, die irgendwie diese Challenge auf sich nehmen, Menschen zu Eltern werden zu lassen. Mhm. Und er ist da sicher jemand, der die Latte gefühlt für mich eher etwas hochlegt. Immer wieder mal nachlegen und dann nochmal nachlegen muss. Dass es ihm entspricht. Er möchte da schon recht gut angepasste Rahmenbedingungen, dass er zufrieden ist oder zufrieden wirkt.
Ja, genau. Das ist sehr positiv von mir. Dass ich nehme den Aaron klar Ausdrücker, sehr selbstbewusst, sehr wissend, was er will, schon sehr früh und dann auch seinen Kopf durchsetzend bis dahin die Eltern zum Wahnsinn zu bringen.
Durchsetzen wollen.
Ja, genau. Ja, wollen. Ja. Und wir schaffen es dann. Okay, ja. Das ist einmal so der Aaron in aller Kürze. Also da gibt es natürlich viel zu sagen, viel Schönes, aber es geht ja jetzt nicht darum, wie Kinder toll sind, wir da haben eh alle was davon, sondern eher darum, mit Dingen, die vielleicht manchmal schwierig erlebt werden, wie man da wunderbar sanft auch Grenzen setzen kann und um diese und andere Themen soll es vielleicht gehen. Wie nimmst du im Gegensatz den Elron wahr?
Ja, es gibt ja so eine Hebammenregel, habe ich mir sagen lassen, dass wenn man als erstes Kind eine Herausforderung bekommt, dann ist das zweite Kind der Ausgleich oder umgekehrt eben. Und in unserem Fall ist das zweite Kind der Elron, nehme ich ihn eben als diesen Ausgleich wahr. Und ja, genau. Er profitiert natürlich aber auch von all den Dingen, die wir schon gelernt haben, kommt in ein völlig anderes Setting, erlebt da einfach ganz andere Voraussetzungen. Also insofern, das ist natürlich, kann man eigentlich nicht eins zu eins vergleichen. Aber eben wie wir ihn erleben in den Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, ist es weitaus weniger herausfordernd, als das noch beim ersten Kind war.
Ja. Genau. Genau, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, Rahmenbedingungen. Es gibt ja manche Eltern, die Großeltern haben, die jede Woche vorbeikommen oder 3-mal in der Woche das Kind abholen oder auch Eltern, die das Kind sehr früh in die Kita geben. Und wir haben uns, also vor allem du, aber wir haben uns dazu entschieden, nee, wir machen das und wir machen das primär zu zweit momentan. Ja? Und dementsprechend hat der Elrond, also wenn er sich halt wo abreibt, dann halt an dir oder an mir, ja? Primär, kann man so sagen, oder?
Der Aaron.
Der Aaron. Habe ich Elrond gesagt? Mhm. Ah, okay, ja, der Aaron. Elrond, Aaron, es ist ein bisschen schwierig manchmal, ja, für Väter, das auseinanderzuhalten. Genau, also der Aaron, ja. Okay, das mal so die, vielleicht, und dann... Ja,
vielleicht hake ich da gleich ein, weil das wird vielleicht zum Thema passen, weil du das so locker flockig irgendwie jetzt sagst, wir haben uns dazu entschieden, das quasi selber zu machen. Also ich habe das sicher als Wunsch in meinem Herzen getragen, weil meine Mama mich auch bis 4 Jahre zu Hause bei sich gehabt hat, dein Papa oder deine Eltern dich ja auch. Also ich wollte definitiv gern die Kinder länger bei mir zu Hause haben, ohne Fremdbetreuung. Ja, und nachdem der Aaron 1 Jahr war, hätte ich fast das Handtuch geschmissen, weil es einfach so wahnsinnig anstrengend war und ich mich derart überfordert gefühlt habe. Und dann tatsächlich, als ich dann erfahren habe, dass ich wieder schwanger bin, wirklich es mit Angst zu tun gekriegt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann eben aus dieser Angst heraus ihn definitiv auch angemeldet habe in Kinderbetreuungseinrichtungen, weil ich mir gedacht habe, Wahnsinn, wenn ich schon ein Kind nicht wirklich der Schupf, sage ich jetzt einmal so auf gut kärntnerisch, wie soll das denn dann bitte mit 2 Kindern gelingen? Weil unsere Kinder sind 19 Monate auseinander, das heißt, der Aaron war 19 Monate, als der Elrond gekommen ist. Und ja, also dass ich das jetzt nicht habe machen müssen, sage ich jetzt einmal, verdanke ich sicher ja, dem Einfluss, um jetzt das Thema gleich zu benennen, von der Pickler-Pädagogik, die ich kennengelernt habe, weil eine ganz, ganz besonders liebe Freundin, Katharina, wenn du das hörst, danke dir noch einmal, die mir das empfohlen hat, dass es eben diese Pickler-Spielräume gibt. Und das habe ich damals aufgegriffen, eigentlich erst aus dem Impuls heraus, wo ich noch den Aaron alleine gehabt habe, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich brauche irgendwie Räume, wo ich mit ihm hingehen kann, weil ich bin einfach überlastet, den ganzen Tag mit ihm daheim oder einfach immer selber Programm zu bieten. Und so war das eine Form von Abwechslungsmöglichkeit, so hat es begonnen. Und erst mit der Zeit habe ich das irre Potenzial erkannt, dass das innerhalb dieses Pickler-Spielraumkonzepts vorhanden ist, nämlich eben von dieser Pickler-Mentalität, der Haltung, die diese Emmy Pickler ja, zur Mitte des letzten Jahrhunderts irgendwie angefangen hat, da zu entwickeln, nämlich eine völlig neue Herangehensweise und eben völlig neue Rahmenbedingungen aus meiner Sicht. Also ich habe davor halt davon überhaupt noch nichts gehört gehabt und das hat vielen Prinzipien, die ich gekannt habe und die ich gelebt habe als Mama, einfach auch wirklich widersprochen. Ich habe da wirklich neu reinwachsen müssen. Aber letzten Endes hat sich das für uns als absoluter Game Changer und für mich jetzt so gesehen als die Rettung erwiesen, weil ich angefangen habe, Schritt für Schritt einzelne Elemente davon umzusetzen. Und ja, also das ist eine völlig neue Ebene, wenn ich das so sagen darf, des Elternseins, des Mama-Seins, die ich damit erlebe und bin wirklich unfassbar, unendlich dankbar, dass ich das habe kennenlernen dürfen, weil ich jetzt beide Kinder eben immer noch daheim habe und bei mir habe und mittlerweile, sage ich jetzt meinen Freundinnen gegenüber, immer den Kopf wieder über Wasser habe, vorher war es maximal die Nasenspitze, obwohl ja beide eigentlich noch ziemlich klein sind. Und ich aber das Gefühl habe, es geht. Also ja, es geht. Ja, ja. Es ist irgendwie auch was Mutmachendes, denke ich. Ja.
Genau, und jetzt die Frage, wie geht's?
Entschuldigung.
Ja, jetzt ist die Frage, wie geht's? Weil, genau, das, wir haben einige Sachen, oder du hast einige Sachen umgestellt. Jetzt, wenn jemand so gar kein Bild hat, was sind so momentan jetzt mit 27 Monaten und 8 Monaten, was sind so die Konzepte, was sind die Dinge, die in unseren Räumlichkeiten und so weiter anders sind, als es vielleicht jetzt so ganz klassisch typisch ist?
Ja, also das zentrale Element für mich ist wirklich das Prinzip des eigenen Raums, so würde ich das nennen. Also das war etwas, was meine Spielraumleiterin zu mir schon seit 1 Jahr immer wieder gesagt hat, wenn ich beschrieben habe von den Reibungssituationen, die wir einfach ja sehr häufig daheim erlebt haben jetzt. Also ich mit meinem ersten Kind zum Beispiel, hat sie immer gesagt, Judith, der Aaron braucht einen eigenen Raum. Und das hätte aber geheißen, quasi so einen abgegrenzten Bereich, also so mit einem Holzgitter, so haben wir es jetzt mittlerweile, wo dann ein Bereich quasi wirklich nur für ihn zur Verfügung ist. Das heißt aber natürlich auch, dass zwischen mir und meinem Kind ein Gitter ist, eine Grenze. Und das war etwas, über das habe ich mich ein ganzes Jahr nicht drüber gesehen und dachte, ich werde mit meinem Kind hinter Gitter sperren, um Gottes Willen. Also das war wirklich etwas, was total negativ belegt war für mich anfänglich, als ich davon gehört habe. Und diese Perspektive hat sich mittlerweile wirklich um 180 Grad gewendet. Also wir haben jetzt diesen eigenen Raum jetzt schon seit einigen Monaten. Mittlerweile ist er auch gut eingeführt, der Aaron ist eingewöhnt und es ist ja eine ritualisierte Zeit in unserer Tagesstruktur. Also ich habe mittlerweile eine relativ klare Tagesstruktur mit beiden Kindern und der Aaron weiß ganz genau, wann seine Spielraumzeit, so nennen wir das, eben beginnt, wo er da in seinen eigenen Bereich kommt, wann sie endet. Das ist eben auch so aus dem Bickler-Konzept heraus, dass das eben innerhalb eines sehr klaren Tagesablaufs fürs Kind klar ersichtlich ist. Bei uns ist das zum Beispiel, wenn wir vom Spaziergang zurückkommen und kriegt er seine Brotjause, das signalisiert fürs Kind oder für den Aaron jetzt startet die Spielraumzeit. Und wenn das Mittagessen fertig ist, wenn praktisch sein Mittagessen auf seinem Platz beim Tisch steht, dann weiß er so, jetzt ist die Spielraumzeit vorbei. Quasi so, dass er sich in dem orientieren kann. Und so wie ich ihn erlebe, wie er da in seiner Spielraumzeit in sein eigenes Spiel versinkt und wirklich in dieses freie Spiel eben reinfindet über lange Strecken, also bei uns sind das 2 Stunden pro Tag, hat sich eben dieses Bild von diesem, oh Gott, ich kann ja mein Kind nicht wegsperren von mir, hin zu dem, wow, das ist jetzt wirklich sein Space, das ist sein eigener Bereich, das ist sowas wie so eine Art sicherer, geborgener Ort für ihn eigentlich, in dem er sich frei entfalten kann. Ich würde jetzt fast behaupten, in unserem Fall, das kann in anderen Familien völlig anders sein, aber in unserem Fall würde ich sagen, ist das eigentlich der Ort, wo ich das Gefühl habe, wo er wirklich sogar am freiesten sein kann, wie ich ihn erlebe. Genau. Und das war für mich wirklich totaler Gamechanger, weil davor habe ich ihn zumindest bei uns zu Hause immer so erlebt, dass er ganz eng an mir dabei gepickt, würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht im Sinne von, dass er jetzt anhänglich gewesen wäre, sondern er ist vom Typ her eher so, dass er ständig die Dinge, die ich gemacht habe, er wollte halt immer mit dabei sein und mitmachen. Und das war zeitenweise ganz angenehm und nett, wenn ich einfach die Energie gehabt habe, mit ihm Dinge gemeinsam zu machen. Wenn das dann aber dauerhaft im Alltag ist, war das für mich einfach dann auch störend und anstrengend. Und jetzt haben wir mit dieser Spielraumzeit einfach ein klares Zeitfenster am Tag, wo er wirklich für sich spielt und ich meiner eigenen Arbeit eben nachgehen kann. Und damit sind einfach diese Konfliktsituationen zwischen uns sehr, sehr stark entschärft. Und das entlastet und erleichtert meinen Alltag immens. Genau.
Und vielleicht, um so ein Bild zu zeichnen, was noch für manche vielleicht schwer vorstellbar ist, du hast ja schon ganz viele Videos gemacht, wo er in diesem Spielraum drinnen ist, heimlich sozusagen, damit er es nicht mitbekommt, teilweise stundenlang, also er war da auch schon mal 3 Stunden in diesem Spielraum drinnen und er spielt da für sich alleine und ist zufrieden und manchmal singt da und manchmal baut da und macht vieles und wenn man das dann Freunden zeigt, diese Videos von diesem doch sehr kleinen Kind, das war damals gerade erst 2 geworden, dann ist oft so die Reaktion, dass die Leute begeistert sind, wie versunken so ein kleines Wesen sein kann für sich selber über diesen langen Zeitraum. Und das ist ja, geht ja nicht von selbst. Ne? Mhm. Und was waren die Faktoren, was waren die Dinge, die du gemacht hast, damit es gelingen kann?
Mhm. Ja, also es hat auf jeden Fall eine Eingewöhnungsphase gebraucht, ganz klar. Also bei uns war sicher ein förderlicher Faktor, dass er ja schon einen kleinen Bruder gehabt hat, den Elrond, wo für mich einfach völlig klar war, okay, der Elrond braucht ganz klar einen eigenen Bereich, weil der ist einfach der Kleinere, der braucht einfach einen geschützten Bereich vom Aaron. Das heißt, der Aaron hat das Konzept jetzt schon gekannt. Er hat das gesehen, mit einem Holzgitter, wir haben einen abgegrenzten Bereich für einen kleineren Bruder. Und insofern war es für ihn einfach schön, dann auch seinen eigenen Bereich zu bekommen. Die Spielraumleiterin aus meinem Bickler-Spielraum hat gemeint, so wie wir das gemacht haben, wir haben ihn ja fast verführt in diesen eigenen Bereich, weil wir schon Tage vorher davon gesprochen haben, ihm das wirklich geschmackig gemacht haben, noch einmal etliche neue Materialien für ihn besorgt haben, für diesen neuen Bereich Selbstlernmaterialien, übrigens auch wieder aus diesem Bickler-Spielraum-Konzept, Materialien, die speziell für Einjährige, Zweijährige konzipiert sind, die keine Hilfe von Erwachsenen erfordern, sondern die eben so beschaffen sind, dass das Kinder in diesem Alter entsprechend ihrem Entwicklungsniveau damit kreativ sein können und es auf vielfältige Art und Weise verwenden können, ohne eben, wie gesagt, auf Hilfe angewiesen zu sein. Also von dieser Art von Materialien haben wir noch einmal einiges an neuen Dingen gekauft. Das heißt, er hat auch einen Überraschungseffekt dabei gehabt. Und ich habe den Spielraum, als er dann eben aufgebaut war, so dem Aaron gegenüber eingeführt gehabt, dass ich gesagt habe, das ist jetzt sein Bereich, das ist sein Ort, da kann er sich jederzeit zurückziehen, wenn er das möchte und darin spielen. Aber manchmal wird es auch so sein, dass wir eben Ruhe brauchen und dann werden wir ihn eben auch bitten, dass er da reingeht. Dann wird ihm die Türe aufgehen, dann geht er da rein, dann vergeht er ein bisschen Zeit, dann geht die Türe wieder auf und dann kann er herauskommen. Und ich habe mir sein Okay eingeholt, dass er damit einverstanden ist, dass das so ist, bevor wir ihm diesen Bereich offiziell übergeben haben und eben auch diese Überraschung, dass er seine ganzen neuen Materialien kriegt und die holen darf und reinschlichten kann. Also das war einmal der Start quasi. Das heißt, das war für ihn positiv geframed. Dann in den ersten Tagen ist er eh von selber gerne reingegangen, hat gerne drinnen gespielt, bis eben dieser Neuheits-Faszinationsfaktor wieder vorbei war. Und er dann nicht mehr so oft reingegangen wäre, dann habe ich gewusst, so, jetzt ist der Zeitpunkt, das zu ritualisieren. Und da bin ich auch dankbar für den Tipp von meiner Spielraumleiterin, der Birgit, dass sie gesagt hat, also ihr verführt ihn ja fast zu diesem neuen Bereich, aber gestehe ihm auch zu, dass er auch rebellieren darf. Mhm. Wenn er merkt, dass er jetzt für einen gewissen Zeitraum am Tag da praktisch auch drin sein muss oder soll, wenn er es vorher gewohnt war, dass er eigentlich praktisch frei in der ganzen Wohnung herumlaufen darf immer. Genau, also das habe ich schon gewusst, dafür war ich gewappnet, dass es da schon eine Eingewöhnungsphase auch geben wird. Mhm. Und das war dann auch so. Also ich habe ihn immer klar orientiert, auch das quasi ein Prinzip von der Bickler-Pädagogik, dass man dem Kind Orientierung gibt. Die habe ich immer gesagt, okay, wir gehen jetzt spazieren, dann bekommst du deine Brotjause und dann beginnt die Spielraumzeit. Mhm. Also so, dass er es einfach gewusst hat. Und dann war es eben auch wirklich so, ich habe mich fast schon gefürchtet vor dem Moment, wenn dann eben praktisch die Türe zugeht und er dann merkt, so, er kommt jetzt nicht mehr raus, wenn er denn möchte. Also, dass ich dem auch standhalten muss. Und da hat mir aber auch geholfen, das mitzubeobachten, diese Phase eben wieder auch in diesem Bickler Spielraum, den man oft nennt, das Ankommen im Raum. Ich selbst habe das mit meinen zwei Kindern zwar nicht so erlebt, dass sie jetzt, wenn wir in den Bickler Spielraum gegangen sind, da anfänglich nicht sein hätten wollen oder geweint hätten oder wieder raus wollten oder dort nicht sein wollten. Aber bei anderen Müttern und Kindern habe ich das beobachten können, da war das durchaus der Fall, dass die anfänglich nicht gerne im Bickler Spielraum waren.
Vielleicht da ganz kurz, also praktisch Bicklerraum heißt, das ist eine Spielraumleiterin, wo halt so sechs Mütter mit ihren Kindern hinkommen.
Ja, genau.
Wo die Mütter praktisch am Rand sitzen und ganz viel Spielmaterialien da sind und die Kinder auch verführt werden, kann man sagen, eigentlich mit sich, also zu spielen, so. So würde ich es beschreiben.
Ja, verführt. Oder da ist einfach das zentrale Element eben diese vorbereitete Umgebung. Mhm. Also die Spielraumleiterin bereitet den Raum eben speziell für die Entwicklungsbedürfnisse für die Kinder zu, mit feinmotorischen Materialien, mit grobmotorischen Materialien. Und die Mütter, also pro Kind eine Bezugsperson, sitzen eben am Rand, können auch Väter sein, können euch auch Großeltern sein. Immer eine Bezugsperson pro Kind. Und dann ist die Aufgabe quasi, sich so uninteressant wie möglich zu machen als Bezugsperson. Man greift nicht ein in das Spiel der Kinder. Die Kinder starten, dass sie halt einfach bei einem dabei sitzen. Und wenn das Kind soweit ist, dann beginnt es, sich in den Raum frei hineinzubewegen und eben mit den Dingen zu spielen, die es eben gerne möchte, in Kontakt zu gehen mit anderen Kindern oder auch nicht. Und die einzige Person, die praktisch während des Spiels mit den Kindern auch in Kontakt geht, ist die Bickler Spielraumleiterin. Mhm. Genau, also das ist so dieses Konzept, genau. Mhm. Und eben manche Kinder sind da nicht von Anfang an begeistert und finden nicht so schnell in ein Spiel und weinen eben. Mhm. Also das ist eben dieses Ankommen im Raum. Und das hat mir sehr geholfen, dass ich das habe beobachten dürfen oder einfach miterleben habe dürfen, wie das auch begleitet worden ist, also dass diese Kinder über mehrere Einheiten hinweg, also das ist oft nicht in einer Einheit gelungen, sondern das hat auch oft einmal mehrere Einheiten gebraucht, dass diese Kinder einfach in ihrem Tempo, auf ihre eigene Art, sich genug Sicherheit innerlich erarbeiten können, um sich eben sicher genug zu fühlen, um in diesem Raum anzukommen und dann in ihrem Tempo quasi sich den Raum erschließen. Ein Prinzip, das mir da auch sehr geholfen hat, war das Prinzip des spannungslösenden Weinens, das ich vorher überhaupt nicht gekannt habe. Dem traue ich nach wie vor nach. Das hätte ich beim Aaron echt schon gern gekannt. Das finde ich phänomenal, dieses Konzept. Da gibt es ganz ein tolles Buch dazu. Das heißt, keine Angst vor Babytränen. Also das habe ich verschlungen als Mama und das hat mir irrsinnig geholfen beim zweiten Kind. Das meint, wenn man für sich sicher gehen kann, dass alle existenziellen Bedürfnisse noch, also Hunger, Nähe, Schlaf, Wärme, einfach gedeckt sind und jetzt kein offenkundiges Bedürfnis irgendwie da jetzt nicht gedeckt ist, dass man dann davon ausgehen kann, dass das Kind vermutlich einfach eine Spannung in sich tragt, dass sich durch Weinen auch, die sich durch Weinen auch lösen kann. Und dass es dann eher darum geht, dieses spannungslösende Weinen zu begleiten. Genau, auch das kann praktisch Teil des Ankommens im Raum sein.
Genau, da ganz kurz, begleiten ist vielleicht für manche nicht klar. Begleiten heißt eben, dass man nicht schaut, dass das Kind aufhört zu weinen, sondern was machst du dann mit dem Kind?
Genau, also das ist das Prinzip eben genau, nicht aufhören zu weinen. Ich bin ja definitiv auch quasi eine Mama, die mehr mit diesem Attachment-Parenting oder mit diesem bindungsorientierten Stil gestartet hat beim Aaron. Also eine viel Stillerin, eine Vieltragerin, eben ständig im Trageschling, also in diesen Tragehilfen gehabt, viel gestillt, also allen Kummer weggestillt so in die Richtung. Und da hat mir auch sehr geholfen, dieses Konzept oder diese andere Perspektive, dass man sagt, dem Kind die Lebensrealität auch zumuten. Also nicht alles wegstillen wollen und dass es manchmal eben auch sogar hilfreicher sein kann, das Kind eine innere Spannung herausweinen zu lassen und das eben zu begleiten, also das Kind schon halten, ihm Sicherheit geben, aber das Weinen eben nicht unterdrücken oder unterbinden oder in irgendeiner Form das Kind ablenken oder so, sondern das einfach durchbegleiten. Und eben auch das kann praktisch Teil von diesem Ankommen im Raum sein. Ja, und mit all diesem Wissen, Tools irgendwie, habe ich mich da herangetastet beim Aaron damals an diese Eingewöhnungsphase bei seinen Ankommen im Raum, eben bei uns zu Hause, in unserem privaten Spielraum. Und ich würde sagen, das hat vielleicht ein bis zwei Wochen gedauert, wo er sich da ein bisschen schwerer getan hat, eben reinzufinden. Da hat er vielleicht einmal eine Viertelstunde gebraucht oder so, bis er dann wirklich in ein Spiel gefunden hat. Aber dann ist es dennoch gelungen. Und natürlich, wenn es jetzt eben zwei Stunden sind, war er am Anfang öfters, dass er wieder mal rauskommen ist oder wieder mal Begleitung hat, um wieder Begleitung schon gebraucht hat, um wieder reinzufinden. Aber mittlerweile ist das eigentlich ein Selbstläufer. Und braucht es vielleicht ein bis zwei Minuten, bis er sich in sein Spiel versenkt.
Genau, ich kann von meiner Warte mal beschreiben. Am Anfang war es zum Beispiel so, wenn ich als Vater reingekommen bin, wo ich an der Arbeitszeit war, dann war ich natürlich eine Attraktion und habe gestört, weil er ist dann eher rausgekommen. Und jetzt bin ich ihm eigentlich mehr oder weniger wurscht. Er sagt dann, hallo Papa und spielt weiter. So. Ja. Also es ist nichts Besonderes mehr. Und vorher war das eben anders. Also das ist ein Beispiel. Und da kommt eben auch dieser feiner Unterschied dann in dieser Aspekt wieder rein, dieses sich uninteressant machen. Das heißt, gerade am Anfang eben nicht animieren, nichts machen, nur wenn du merkst, okay, jetzt geht es wirklich darum, ihn wieder rein zu begleiten, ins Spiel, dann in Kontakt zu gehen und dann aber auch den sozusagen möglichst schnell wieder zu lösen und sich wieder uninteressant zu machen.
Genau. Ja.
Genau, das war dann schon ein paar Wochen oder wie lange würdest du beschreiben, war das zum Durchhalten? Wie lange hat es gedauert, bis es mehr oder weniger ein Selbstläufer geworden ist?
Jetzt mit unserem Spielraum
quasi. Ja, beim Aaron, ja.
Ja, ich meine, wobei, wenn du jetzt auf das verweist, dieses sich so uninteressant wie möglich machen, das ist ja eine Haltung, die ich schon praktisch angefangen habe zu übernehmen, bevor wir unseren persönlichen Spielraum gehabt haben. Ja. Also in Summe war das schon ein längerer Prozess, weil ich diese Haltung am Anfang auch nicht gehabt habe und irgendwie auch versucht habe, ihn zu bespaßen oder ihn zu animieren und so weiter. Und das für mich auch eine neue Herangehensweise war, mich eigentlich möglichst zurückzuhalten und ihn die Initiative ergreifen zu lassen und sein eigenes Spiel finden zu lassen und so weiter und so fort. Also das war sicher ein längerer Prozess und hat ganz zentral auch damit zu tun gehabt, eben die Spielmaterialien auszutauschen in Richtung von diesen Selbstlernmaterialien für ein- bis Zweijährige. Weil wir davor Materialien gehabt haben, die sehr häufig Hilfe von außen erfordert haben. Wenn ich jetzt nur einmal das klassische Duplo hernehme zum Beispiel, das er ja bei uns schon oft gehabt hat, wo er eineinhalb war und sich einfach schwer getan hat, damit zu bauen. Und ja, er ist dann halt jemand, der dann recht rasch frustriert eben auch war und dann sehr schnell Wutanfälle gekriegt hat und eigentlich dadurch ständig irgendwie hat man das Gefühl gehabt, Unterstützung braucht. Und das war sicher auch ein zentrales Element, da andere Materialien zu besorgen, wo das nicht so leicht passieren kann.
Ja.
Genau. Können wir vielleicht verlinken? Oder,
ja, genau. Also da wäre Kokomo.
Wen interessiert, genau.
Kokomo, also wir werden auf jeden Fall unten verlinken, sowohl das Buch, was du genannt hast, als auch der Shop Kokomo. Wobei wir haben auch bei Waldorf und vielen anderen Dingen bestellt. Aber man kann ja dann dort auch nachfragen. Ich glaube, das ist jetzt ein österreichischer Shop, aber wird auch nach Deutschland liefern. Oder zumindest wissen dann die, wo es weitere Möglichkeiten gibt. Ich möchte mal kurz so einzelne Punkte zusammenfassen, um so diesen größeren Bogen zu spannen, so in meinen Worten. Also erster Punkt, den du benannt hast, war dieser eigene Raum, der deswegen wichtig ist, weil erstens mal ein ganzer Raum, ein ganzes Wohnzimmer für das Kind in dem Alter wahrscheinlich vielleicht auch zu groß ist. Sprich, es gibt ja auch viele Neins, ja, und in diesem eigenen Raum gibt es wenig bis gar keine Neins, weil der Raum ja genauso gestaltet ist. Und es ist eben ein eigener Raum. Ja, im Wohnzimmer ist ja kein eigener Raum, weil das ist ja nichts, gehört nichts ihm. Und das ist ein Unterschied, den ich jetzt zumindest auch beim Aaron merke, das ist seins. Das ist ganz klar, das ist seins und das macht bei ihm einen großen Unterschied. Ein zweiter Aspekt, den du genannt hast, waren eben diese Selbstlernmaterialien, mit Materialien, wo es darum geht, dass sie kaum bis wenig Hilfe von außen brauchen. Und diese Materialien sind auch alle so, dass, da gibt es nicht die eine Lösung, sondern das ist einfach ein Baustein, das ist ein Ring, damit kann man, also wir, manche Erwachsene würden sagen, na gut, kann man nicht so viel machen. Bei dem einen Ring habe ich gesehen, stand in der Beschreibung, es gibt 260 Anwendungsmöglichkeiten für jedes YouTube-Video. Also wahrscheinlich haben die einfach nur Kindern zugeschaut und haben die dann mitgeschrieben und sind so auf die 260 Möglichkeiten gekommen. Und der Aspekt hier, und das Spannende ist eben, dass das nach Alter gegliedert ist, also wo ganz klar ist, in dem Monat können sie das schon verwenden und das nicht. Also auch da gibt es ja ein ständiges Wechseln. Also auch der Aspekt, das wirklich kindgerecht zu machen. Damit sie eben weniger Hilfe von außen brauchen und dadurch sich leichter versenken können. Ja. Dann ein sehr spannendes Prinzip, was eher kontraintuitiv ist, glaube ich, für viele jetzige Eltern, ist, dass sie sich uninteressant machen. Das heißt, am Anfang sitzt man da dabei und man ist schon da, man ist präsent, aber man ist eben, man macht sich eben uninteressant. Ja. Also man liegt und sitzt und schaut zu, aber man fördert keine Interaktion. Klar, wenn das Kind kommt und was will, okay, aber eher so die Idee, und das sind oft Kleinigkeiten. Ich erinnere mich, dass ich die Birgit, wo ich mal im Spielraum zu einer Mutter gesagt hat, da war das Kind immer bei der Mutter. Und sie hat, das Kind ist bei der Mutter gesessen und das Kind, die Mutter hatte die Hände links und rechts von dem Kind. Und die Birgit meinte einfach mal nur, ja, gib mal die Hände weg. Ja? Also so, dass es praktisch offen ist, sodass die Einladung zum Raum mehr da ist. Und das dauert dann natürlich noch eine Zeit, aber dann exploriert das Kind auch ein bisschen. Also es ist oft wirklich so, wenn es die innere Haltung da ist, dann zeichnet sich das auch in der Körpersprache und vielen anderen Aspekten ab. Hey, ich bin eigentlich uninteressant. Ja, also ja, ich bin die Mama, aber ich bin jetzt einfach uninteressant. So.
Ja, also zum Aufdanken ist man da, wenn das Kind wieder kommen will. Ein bisschen Mama danken, okay, aber gespielt und exploriert kann einfach in diesem vorbereiteten Raum werden.
Genau. So, habe ich jetzt noch was vergessen? Wir haben den eigenen Raum, wir haben das uninteressant machen, wir haben die Spielmaterialien, die, also man muss auch sagen, 80-90% von dem, was wir da hatten, war Schrott. Das haben wir dann einfach.
Von dem, was wir davor
hatten. Was wir davor hatten, ja. Also,
hat zumindest nicht diesen Prinzipien entsprochen.
Ja, genau. Und dann hattest du noch das spannungslösende Weinen erwähnt. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, Idee. Auch mit dieser Emotion umzugehen. Mhm. Das Spannende war ja, dass ich das dann einfach erlebt habe, als beobachte, dass die Kinder dann oft danach durchschlafen, besser schlafen, länger schlafen.
Entspannter sind, gelöster sind. Ja. Also gerade beim zweiten Kind, phänomenal, ja. So hilfreich.
Da sind wir sehr gefordert, weil beide Kinder bei der durchschnittlichen Schlafskala am untersten Ende sind. Ja. Wir haben mit Freunden am Essen und dann irgendjemand gesagt, glaube ich, dass die Tochter, die war im gleichen Alter oder ein bisschen älter sogar, dass die 3 Stunden Mittagsschlaf macht und drei. Und,
das soll
und gleichzeitig noch eine Stunde länger, glaube ich, früher ins Bett geht, morgens länger, also zum gleichen Zeitpunkt ins Bett geht, aber 1 bis 2 Stunden länger schläft und 3 Stunden Mittagsschlaf. Und wir so, what the holy shit?
Ja.
Also er ist ein Energiebündel. Es mangelt ihm nicht an Kraft und an Energie.
Ja, beide.
Absolut beide, ja. Genau, das ist jetzt beim Elrond natürlich anders, weil der hat die Umgebung ja schon. Da muss man ja diesen eigenen Raum gar nicht einführen, weil er kennt ihn. Also das ist für ihn ja normal wahrscheinlich.
Ja, das müssen wir schauen. Also das muss ich erst mit ihm gemeinsam jetzt schauen, wie wir es machen. Er hat natürlich den eigenen Raum, aber da sind wir jetzt fast immer noch bei ihm. Er ist ja noch klein, er ist erst 8 Monate. Das ist noch eine Reise, die wir noch miteinander gehen müssen. Genau. Keine Ahnung, wie das dann jetzt sein wird, wenn er den Raum schon kennt. Und wenn es aber dann dazu übergeht, dass auch da eine Zeit ritualisiert wird, wo wir dann nicht mit ihm im Raum sind, das
genau,
wird sicher das auch wieder ein Prozess.
Ein wichtiger Punkt. Also auch diese Routinen. Ja? Also gerade wahrscheinlich auch bei willensstarken Kindern, aber grundsätzlich, das kennt wahrscheinlich kennen ja alle meisten Mütter, also dass man Stunden zählt beim Schlafen. Aber eben auch hier diese klaren Routinen und die klaren Marker, wir würden im LPL sagen, die klaren Anker, wann startet es, wann beendet, also dass es eben nicht
willkürlich ist oder so, genau, ja, unbedingt.
Das ist ja auch zum Aufbau von Routinen für Erwachsene total schwierig, für Kinder noch schwieriger und deswegen ein ganz, ganz zentraler Aspekt.
Ja, also das für den Aaron, wenn wir zum Beispiel spazieren sind, also er formuliert das jetzt auch immer schon für sich, also dass er dann beim Spazieren schon sagt, heimkommen, Spielraumzeit. Also er weiß schon, wenn wir jetzt heimkommen, Spielraumzeit und dann Aaron rauskommen, wenn Essen fertig ist, Aaron rauskommen. Also das hat er verinnerlicht quasi, einfach so diese Prinzipien, wann fängt es an, wann hört es auf. Und da kann er sich einfach orientieren. Ja.
Genau, das ist sehr praktisch, weil er dann dem Vater auch die Regeln erklären kann, die der Vater oft nicht weiß.
Ja, das macht er sehr gerne.
Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, es gibt so viele Regeln, ja, das kann man sich gar nicht merken. Aber der Aaron merkt sich das.
Ja, für regelaverse Personen ist bald einmal etwas viel.
Also das sind Kleinigkeiten oft. Es gibt ja, also auch wo welche Spielmaterialien sind. Ja. Das ist vielleicht auch noch ein lustiger Funfact aus dem Leben unseres Sohnes. War einmal, der hatte auch sehr gerne Wutanfälle und da hatte er einen Wutanfall und ich habe Spielsachen falsch weggeräumt. Ja. Und er war noch in dem Wutanfall und sieht auf einmal, dass das falsch ist und dann sagt er, glaube ich, auch Papa falsch oder so, ist aufgestanden, hingegangen, hat es richtig gerichtet, ist wieder zurückgekommen und wollte wieder zu dir und war so in die Richtung, okay, ich möchte jetzt weiter wütend sein, das ist dann nicht mehr gelungen. Ja.
Aber das ist eine Zustand. Aber die Ordnung war wichtiger.
Die Ordnung war wichtiger, stimmt, als jetzt in dieser Emotion drin zu sein. Ja. Ja. Genau, also so ist der Aaron. Okay, habe ich einen Punkt vergessen, der in diesem Konzept wichtig ist?
Nein, ich glaube, das war, also muss man sagen, das ist natürlich noch einmal eine andere Perspektive, wenn jemand jetzt ausgebildet wäre in dem Bereich, aber einfach so, wie ich das jetzt als Teilnehmerin in dem Raum erlebt habe und mir etwas angelesen habe, genau, aus unserer jetzt Erfahrungspraxis heraus.
Genau, also es gibt Details, das ist mir, glaube ich, mit einer war oder 5 oder 6 Monate, wo er, und jetzt auch noch, solange sie noch nicht krabbeln, wo klar war, eben keine Socken, damit sie das Feinmodell auch besser lernen und so, und also es gibt ganz viele, aber das sind, man kann nach oben hin wahrscheinlich ewig optimieren. Aber so diese Grundprinzipien, wo man sagt, okay, das ist natürlich erstmal Arbeit, das muss man auch dazu sagen, das ist erstmal Arbeit, das zu erstellen. Aber wenn die Arbeit abgeschlossen ist, dann ist es sozusagen.
Also in unserem Fall hat es sich absolut ausgezahlt, ja.
Ja, und für mich die langfristige Perspektive. Also wir leben in einer Welt, wo es sehr, also gibt sehr wenig Selbstständige, es gibt viele Angestellte, es gibt sehr wenig kreative Gedanken. Viele kreative Gedanken sind ja auch oft schon Gedachtes. Und wenn man das jetzt vergleicht mit, wie wir erzogen werden oder wie wir groß werden, ist das ja auch irgendwo ein Abbild, meines Erachtens. Ja. Und das wäre etwas anderes, wo man eben zum Beispiel, wenn man sieht, so geht's Kind, ja, man nicht zeigt, wie es geht, sondern es einfach machen lässt und dadurch mehr Kreativität erstens mal entsteht, von dem, was wir unserem Kind sehen und auch die Selbstständigkeit einfach schon sehr früh da ist.
Ja, also die ist in jedem Kind veranlagt. Es gilt eher quasi den Rahmen zu schaffen, die Umgebung zu schaffen, wo sich die auch zeigen kann. Nicht, wo die erst entsteht, sondern wo sich die zeigen kann und weiter entfalten kann. Und das finde ich eigentlich voll schön. Das war einfach ein ergänzender Aspekt an Elternschaft. Ja. Oft sagt man Mütterlichkeit, aber ich sage jetzt einmal am Elternsein, dass man den Fokus einfach mehr auf das legt, die Umgebungsbedingungen entsprechend vorzubereiten.
Ja.
Ergänzend zu dem Halten, Tragen, Stillen und so weiter. Dass das einfach noch ein zusätzlicher, wesentlicher Faktor ist. Genau. Ja.
Ja, spannend. Also es gibt noch total viel Spannendes, auch vielleicht so Indie-Pickler kann man mal sich anschauen und ganz, ganz viele verschiedene, also kann man einfach mal recherchieren, Emmy Pickler, in Ungarn eine Ärztin und es gibt da noch ganz viel zu sagen, aber ich glaube, so als erste Inspirationsquelle und es wäre auch viel zu umzusetzen, wenn man damit jetzt startet, einfach um zu sehen, okay, es könnte in Richtung gehen, Kinder wirklich selbstständig zu erziehen, auch durchschnaufen zu können als Eltern. Ja, ich denke und hoffe, da ist ganz, ganz viel dabei und bin unglaublich dankbar, liebe Judith, dass du ja gesagt hast zu diesem Interview und wir jetzt endlich nach über 5 Jahren zu zweit bei Kerzenlicht am Abend, wo wir beide frei sind.
Du hast mich auch verführt in diesen Raum.
Ja, gleich angewendet, das Konzept.
Ein Händchen für entspannte Settings, ja. Ja, na, ich sag danke, ja. Merci für die Möglichkeit.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meinem persönlichen Telegram-Kanal Selbstbeeinflussung vorbei oder bei einem meiner Webinare, die interaktiv und kostenfrei sind. Diese findest du auf meiner Website, genauso wie das Audioprogramm, welches mit dem Gutscheincode PODCAST günstiger zu erwerben ist. Wenn du wirklich Meisterschaft erlangen möchtest oder dir der Podcast einfach zu wenig ist, dann lade ich dich ein zu einem NLP-Seminar von mir persönlich oder zu einer NLP-Ausbildung. Schau einfach mal vorbei auf die Website. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Dein Marian. Ciao dir. Tschüss.